Heute bei Was ist los zu Gast? Veronika Kerber aus Karlsruhe. Es freut mich sehr, weil heute darf ich endlich mal wieder so richtig schwätzen und man versteht mich. Und zwar, sie ist Vorsitzende des Vereins Unsere Sprachheimat. Was das so ist, was das so macht, wird sie erzählen. Herzlich willkommen, Veronika.
Grüß dich mal. Dankeschön für die Einladung. Freue mich auch, dass ich da bin.
Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, wir können gerne schwätzen oder ganz normal irgendwie ein bisschen badisch schwätze oder es heißt ja eigentlich auch offiziell ja gar nicht badisch, habe ich ja letztens mal gelesen gehabt. Aber erstmal erzähl mal ein bisschen was zu dem Verein oder auch zu der Gründung des Vereins Unsere Sprachheimat und was der Verein überhaupt macht.
Also wir sind ein Mundartverein und wir haben uns letztes Jahr zusammen gemacht im nordbadischen Sprachraum vorwiegend, weil es da bis jetzt noch keinen Verein gegeben hat. Wir möchten alle gemeinsam erreichen, dass die Dialekte, das sind da oben bei uns hauptsächlich die Dialekte vom Regierungsbezirk Karlsruhe, Kerz-Oberrhein-Alemannische, wie wir beide schwätzen noch dazu, und ansonsten sind es die fränkischen Dialekte. Die kennt man eigentlich recht wenig in Baden-Württemberg.
Also fränkisch ist dann, eigentlich verbinde man das Fränkische eher mit Bayern.
Genau, du sagst es schon. Und genau um das geht es uns. Wir müssen erst einmal da oben im nordbadischen Raum Identifikation
schaffen. Bad Mergentheim da oben, ne?
Das geht nuff bis Tauberbischofsheim, Monnemnuff ins Kurpfälzische, bis ins Ostfränkische über. Das sind alles noch badische Dialekte, kann man sagen. Aber die Leute, die da wohnen und Dialekt schwätzen, wissen zum Teil selber nicht, dass das fränkische Dialekte sind, sprachwissenschaftlich
gesehen. Oder was sie genau überhaupt schwätzen. Ne?
Genau.
Und was hat dich dazu motiviert, dich für die Stärkung des, sag mal, des Dialekts einzusetzen oder für die Identität des Dialekts?
Dialekt ist meine Muttersprache. Also ich bin im alemannischen Dialekt aufgewachsen, in Oberkirch im Renchtal. Und habe erst mit 7 Jahren Hochdeutsch gelernt. Also für mich ist Dialekt meine Muttersprache.
Und also Hochdeutsch ist für dich?
Hochdeutsch ist für mich eine Fremdsprache, ja. kann man auch wirklich so sagen.
Ich bin aber
dann
auch so
zweisprachig aufgewachsen. Und wenn man dann im Dialekt aufwächst, merkt man ganz lang erst mal gar nicht, dass man vielleicht Dialekt schwätzt. Es ist einfach normal. Ja. Und mit dem Weggang von der Heimat nach Karlsruhe, da ist mir aufgefallen, die schwätze ja anders, obwohl das gerade mal 60 Kilometer entfernt ist. Und erstmal das bewusst wäre, wie schwätze ich eigentlich, wie schwätze die. Und dann steht jeder Mensch, der einmal von der Heimat fortgezogen ist und immer nur in Dialekt geschwätzt hat, steht irgendwann vor der Entscheidung, wie schwätze ich jetzt? Vielleicht kennst du das aus deiner Moderation hier. Je nachdem, wer dir gegenüber hockt, überlegt man manchmal vielleicht, kann ich jetzt Dialekt schwätzen oder wie schwätze ich?
Ja, klar,
und für mich war irgendwann einfach die Entscheidung oder das Merken, das bewusst wäre, wenn ich jetzt Hochdeutsch anfange zu schwätzen, das wird sowieso nichts. Man hört ja trotzdem unseren Sing-Sang-Russ, wie bei dir auch. Mhm. Aber ich muss mich irgendwann entscheiden. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich im Hochdeutsch anfange, entferne ich mich von mir selber. Also für mich ist mein Dialekt ein Stück von meiner Identität und das kehrt zu mir.
Deswegen auch das Muttersprache ist Identität.
Ganz genau, ja. Es ist ein Teil von uns. Und wenn wir so nicht schwätzen, dann verliert man. Also ich verliere ein Stück von mir und entferne mich von mir selber.
Du hast deine Kinder auch mehrsprachig erzogen. Also.
Das ist richtig,
kann man ja so sagen dann.
Ja, sie verstehen mein Dialekt, sie verstehen alles, schwätze aber selber mehr Hochdeutsch. Das liegt am Hochdeutsch schwätzen der Baba und auch der Großeltern. Aber das Umfeld, klar, das spielt eine Rolle, wie die Kinder am Schluss schwätzen. Aber verstehen sie es.
Jetzt kommen wir zu was ganz Tollem, das du hier mitgebracht hast. Und zwar alemannische Abendlieder, neue Lieder aus dem Schwarzwald. Da hast du auf jeden Fall mitgeschrieben oder ja, erzähl mal was zu dem Buch oder was das für Lieder sind oder ja, erzähl mal da ein bisschen was dazu. Ich finde das auch ganz spannend.
Ja, das ist ein Corona-Projekt gewesen. Ich habe mit meinem Bruder zusammen, der ist Instrumentallehrer und Komponist, der Ludwig Teves, habe ich gemeinsam das Buch gemacht. In einer Zeit, wo es mir auch darum gegangen ist, Was brauchen Kinder in schweren Zeiten? Die brauchen vor allem feste Rituale. Und für Kinder sind Schlaflieder eines der beliebtesten Rituale. Und dann habe ich einfach Welle, dass ich meine Kinder in meiner Muttersprache in den Schlaf singen kann. Und habe gemerkt, da gibt es keine Lieder. Okay. Und wie das halt oft so ist, manchmal muss man es selber machen, wenn man es will. Und so ist das alemannische Liederbuch entstanden. Mit 14 neue Gute-Nacht-Lieder in alemannischer Mundart. Mhm. Und das Schöne ist, am Schluss habe ich Mundartkünstler aus ganz Baden-Württemberg angefragt, ob die mir die Texte von mir in ihre eigenen Dialekte übersetzen täte. Ja. Es ist also ein baden-württembergweites Projekt geworden und jeder findet irgendwo sein Dialekt.
Das ist super, auf jeden Fall was ganz Besonderes, was es so in der Art ja auch wirklich sehr selten auch deutschlandweit betrachtet wahrscheinlich gar nicht so gibt.
Nein, es gibt es nicht. Also es gibt baden-württembergweit oder auch deutschlandweit kein Mundart-Liederbuch für Kinder in der Form.
Und es gab jetzt auch vor kurzem, ich glaube im Dezember, das erste Konzert mit den Mundart-Lieder. Erzähl mal da ein bisschen was dazu. Wie kam das an? Wie haben das die Kinder aufgenommen? Oder generell die Presse? Oder allgemein zu dem Abend oder zu der Veranstaltung?
Also es war ein super schönes Konzert in Karlsruhe, in Ettlingen, im Schloss, im Epernay-Saal. Mhm. Und das Konzert hätte stattfinden können mit einem elsässischen Liedermacher, dem Serge Rieger. Er hat Lieder von sich selber präsentiert und auch Lieder von meine. Und die Kinder, die da mitgesungen haben, das war der Chor der Thibaut-Schule Ettlingen. Und die haben diese Lieder einstudiert, wie Fremdsprach praktisch, und die haben das sagenhaft nachgekriegt. Das Konzert ist sehr gut angekommen, die Kinder haben viel Spaß gehabt und war ein voller Saal.
Welche Rolle spielen denn Mundartvereine deiner Meinung nach? Weil es gibt's ja mehrere, sag ich mal deutschlandweit, gerade für junge Menschen, weil oft ist das eher so vielleicht was Angestaubtes, was eher für die ältere Leute, aber wie wichtig ist sowas auch für junge Leute, gerade dass sowas auch weiter gelebt oder getragen wird?
Ja, die Vereine sind sehr wichtig. Das war auch die Intention, warum wir den Opernverein gegründet haben, um die Dialekte und die Mundarten zu erhalten. In Baden-Württemberg brauchen wir viel mehr Rückenstärkung. Viele Mundartkünstler, es gibt ja doch recht einige viele Mundartkünstler, die aber allein keine große Stimme haben. Also wenn wir uns alle zusammen tun und unsere Botschaft gemeinsam übermitteln, haben wir viel bessere Chancen, unsere Ziele zu verfolgen. Und deshalb brauchen wir ganz dringend die Vereine und da brauchen wir auch ganz dringend Nachwuchs. In unserem Verein möchte mir genau von diesem angestaubten Image, von dem du schwätzt, auch ein bisschen wegkommen. Ja, also du siehst hier, ich habe ein paar Postkarten mitgebracht, einfach um zu zeigen, wir sind ein moderner, junger Verein. Mhm. Wir haben aber auch, wir haben altersklassenmäßig bis 80, also bei uns sind alle Altersklassen vertreten. Ja. Es ist ein ganz tolles Gemeinschaftsgefühl. Es ist eine richtige Szene, eine tolle Szene mit jungen Künstlern, mit älteren Künstlern, die alle sehr viel Spaß daran haben. Und wir möchten vor allem eins, wir möchten weltoffen sehen und nicht so verstaubt wie andere Vereine vielleicht. Ja. Das heißt, bei uns ist jeder willkommen, egal wie er schwätzt, welchen Dialekt er schwätzt. Wir kümmern uns zwar hauptsächlich jetzt um die Sprache bei uns im Sprachraum Nordbaden, aber uns geht es auch um die Wertschätzung der Muttersprache an sich. Das heißt, ob jemand ausländische Dialekte schwätzt oder fremdsprachige Dialekte. Die Wertigkeit für alle Sprachen, das ist uns ein Anliegen. Mhm. Ja? Mhm. Und ich glaube, nur wenn wir die Wertigkeit auch für andere Sprache, Muttersprachen und Dialekte aufbringen, können wir unsere eigenen Dialekte schützen.
Ja, und was ist denn das genaue Ziel des Vereins oder was macht ihr jetzt genau? Ich meine, klar.
Das Ziel unseres Vereins ist der Erhalt der Mundarten in Baden-Württemberg.
Was macht man dafür? Mhm.
Was macht man dafür? Zum Beispiel Veranstaltungen, bei denen Mundart gelebt wird. Und mit Mundart meine ich jetzt die künstlerische Seite vom Dialekt. Wir haben Mundartsänger bei uns im Verein, wir haben Mundartautoren, ja, wir haben Poeten, wir haben Schriftsteller.
Da sollte ich dann auf jeden Fall auch Mitglied werden.
Ja, auf jeden Fall. Da ich mich freue. Was wir noch machen, wir haben auch wissenschaftliche Mitarbeiter bei uns. Ich selber bin Kulturwissenschaftlerin, wir haben auch noch eine Sprachwissenschaftlerin. Uns geht es auch um die wissenschaftliche Seite der Dialekte und unterstützen da auch gern den Forschungsbereich. Und was man noch mache, Projekte für Kinder. Das ist mir persönlich ein Hauptanliegen. Dass die den Dialekt von Anfang an lernen, beziehungsweise dass die Eltern, die Generation wie mir oder die letzte Generation, die noch Dialekt schwätzt, dass die auch die Rückenstärkung kriegt, den Dialekt wiederzugeben. Dass es nicht aussterbt. Also ich kenne sehr viele Eltern, die schwätzen selber Dialekt, gäbe es aber nicht mehr wieder an die Kinder, aus den verschiedensten Gründen.
Ja. Das ist sehr schade.
Ja, das finde ich auch schade.
Inwiefern hat sich denn gerade das Image von Dialekten in der letzten Zeit verändert? Ich meine, gerade weil du es ja auch sagst, es wird schon viel weniger Dialekt geschwätzt, auch gerade im Alltag oder vielleicht auch im Berufsleben oder auch im Hinblick vielleicht bei den jungen Leuten auf Social Media.
Ich glaube, man erlebe gerade ein kleines Revival. Also ich finde, man hört es wieder verstärkt, auch in Social Media. Es gibt gerade im schwäbischen Bereich, mit dem ich auch sehr viel und gern zusammen schaffe, viele Mundartkünstler, die auch auf Social Media jetzt präsent sind mit Mundart. Was aber trotzdem noch fehlt, sind einfach Eltern, sage ich jetzt mal passive Dialektpflege, Eltern, die einfach ganz normal ihren Dialekt wiedergeben und das nicht auslegen als etwas, was minderwertig ist oder negativ betrachtet wird. Rückenstärkung gibt es jetzt auch noch vom Land. Wir haben einen Dachverband gegründet, der war politisch initiiert von der Dialektinitiative vom Herrn Kretschmann. Und Herr Dr. Rösler haben wir jetzt letztes Jahr den Dachverband der Dialekte gegründet. Ja, das heißt, wir haben jetzt in Baden-Württemberg eine landesweite Stimme für den Dialekt.
Ganz wichtig, tolle Sache. Ich meine, du bist auch im Arbeitskreis Mundart in den Schulen, gerade weil du ja auch in der Verwaltung arbeitest und da viel mit Schulen zu tun hast. Erzähl mal da habt ihr ja auch einiges schon erreicht mit der Arbeit und Erfolge verbuchen können. Erzähl mir da ein bisschen was dazu.
Also den Arbeitskreis Mundart in der Schule, den gibt es schon lang, den gibt es seit 20 Jahren. Das ist also ein ganz tolles Projekt, was gegründet worden ist vom Schwäbischen Mundartverein und der Muttersprachgesellschaft Freiburg. Wir sind da jetzt auch dazu gekommen. Da war der fränkische Sprachraum bisher auch eher ein bisschen außen vor. Und dieser Arbeitskreis macht es möglich, dass Schulen über die Homepage von uns Künstler buchen können, also Mundartkünstler, die dann für eine Unterrichtsstunde Dialekt an die Schule kommen.
Ja.
Das ist kostenlos für die Schule. Die Anmeldung funktioniert über die Homepage. www.mundartinderschule.de und diese Künstler kommen dann und bieten ein Programm an und die Kinder haben wahnsinnig viel Spaß dran. Gerade auch die Kinder, die selber gar kein Dialekt schwätzen oder vielleicht sogar Fremdsprache schwätzen.
Du hast jetzt auch schon mal erzählt, gerade wenn man jetzt jemand hat, der jetzt irgendwie groß passiv einem das beibringt, aber welche Hindernisse siehst du noch gerade zum Erhalt gerade im Alltag von Dialekt oder Mundart in der heutigen Zeit, weil ich meine, so arg viel wird ja nicht mehr geschwätzt und wenn man einkaufen geht oder irgendwo, da wird man ja eher mit dem Denglisch, sage ich mal, mit dem Deutsch-Englisch in Verbindung gebracht, wie jetzt, sage ich mal, mit dem Dialekt, wo man jetzt schwätze tut, ne?
Ja, die Frage ist, ob das reale Hindernisse sind, also die Globalisierung, immer mehr fremdsprachige Leute vielleicht im eigenen Umfeld auch oder Leute, die nur noch Hochdeutsch schwätzen. Aber für mich ist das kein Hindernis. Ja, ich schwätze trotzdem überall erstmal mit einem Dialekt. Und das wünsche ich mir eigentlich von jedem, dass er mir, wenn er mir offen und ehrlich begegnet, mir erstmal in seiner Muttersprache begegnet.
Ja.
Ja, also nur so. Ich höre es einfach gerne, ich finde es schön, ich erfahre sofort was über die Herkunft von jemand. Nur so kann ich was dazulernen über andere Kulturen und andere Sprache. Und Code-Switching ist noch so ein Thema.
Mhm.
Wenn du nicht weißt, wie soll ich jetzt schwätzen, ich fange immer erstmal im Dialekt an. Und wenn ich merke, jemand, es kommt eigentlich selten vor, aber wenn jemand wirklich Schwierigkeiten hat, mich zu verstehen, dann bin ich schon in der Lage zu wechseln, ja.
Du hast ja schon eben erzählt gehabt, ihr habt da so ein, es gibt jetzt einen Dachverband für die Dialekte. Wie funktioniert da, sage ich jetzt mal so, die Kommunikation zu den Ministerien bzw. zu dem Land oder auch irgendwie ja, zur Öffentlichkeitsarbeit oder so, dass da die Leute ein bisschen mehr mitbekommen, was da passiert?
Da kriegt man im Moment noch recht wenig mit, weil wir sind gerade erst in der Gründungsphase. Ja, der Landrat Martin Kistler aus Waldshut ist unser Vorsitzender geworden vom Dachverband. Der macht es mit sehr viel Herzblut, aber es ist wahnsinnig viel Arbeit. Das habe ich jetzt bei unserem Verein auch gemerkt. Erst einmal die ganze Aufbauarbeit, die Formalien, bis alles erledigt ist und bis alles in die Gänge kommt. Aber wir sind dran und was ich glaube ich schon verraten darf und kann, dass wir dieses Jahr mit einem großen Mundartwettbewerb landesweit vom Dachverband kommen werden, an dem alle Mundartkünstler und auch sonstige Leute, die sich für Dialekt interessieren, teilnehmen können.
Okay, klingt spannend. Ich bin gespannt. Was ist denn so deiner Meinung nach eine der wichtigen Maßnahmen, die man tun sollte, dass zum Beispiel der ja, Dialekt nicht aussteht, außer, sage ich mal, wir haben es ja schon gesagt, mit diesen passiven Beeinflussern zu Hause, weil ich sage jetzt mal so, in der Schule ist es ja oft so, dass das so wenig Dialekt gesprochen wird, gerade von der Lehrer natürlich aus, ne?
Das stimmt. Viele Lehrer, klar.
Weil sie es auch nicht können, weil sie woanders daher kommen.
Genau, sie kommen ja von überall her, sie können es auch nicht. Und ich bin niemand, der jemand das aufdrängt. Auch dem Lehrer ist es ja im Endeffekt selber überlassen, wie er schwätzt. Was ich mir aber wünsche würde, dass Lehrer und Erzieher die Kinder, die noch Dialekt schwätzen, ausschwätzen lassen und dass sie denen ein bisschen Wertigkeit entgegenbringen. Das geht ganz einfach, wenn jetzt ein Kind kommt und sagt, ja, ebs auf Dialekt, mir ist ebs runtergeheit, jetzt mal ganz breit, mir ist da ebs auf der Boden geheit. Und die Erzieherin kann ja sagen, zum Beispiel, ach, das ist ja toll, du schwätzt Dialekt, das ist aber schön, anstatt dass sie das Kind verbessert. Ja, das ist nur so ein Tipp. Kinder einfach schwätzen lassen will. Man muss ja nicht die Muttersprache von einem Kind korrigieren. Für Hochdeutsch ist klar. Immer noch Zit. Das da lernt man automatisch.
Da muss man selber natürlich erstmal verstehen. Ich meine, wie kann man denn, sage ich mal, außer natürlich über die Familie, wirklich was dafür tun, dass gerade das für die Junge oder gerade für die Kinder wirklich gefördert wird? Ich meine, klar, so Projekte wie dir ist immer so ein kleines, sind immer so kleine Bröckele, aber. Ja.
Ja. Da geht es hauptsächlich, wie kann man das machen? Da sind wir ja dran, landesweit. Ich glaube, das Wichtigste ist Rückenstärkung. Rückenstärkung für junge Eltern, für Großeltern. Gebt eure Sprache wieder. Das ist ein Kulturgut.
Ja.
Es ist ein schützenswertes Kulturgut. Genauso wie Pflanzen, wie Tiere auch sterben, wenn wir sie nicht schützen, hege und pflege, sterben uns auch Sprachen weg. Das sind ganz viele auch in Baden-Württemberg schon auf der roten Liste. Und ich glaube, der Stellenwert unserer Dialekte, der muss mehr in den Vordergrund gerückt werden. Also Beispiel Bayern oder Schweiz, Österreich, da haben die
Dialekte. Da ist ganz normal.
Da ist es ganz normal. Ja, da ist es ganz normal. Und zu dieser Normalität möchte ich eigentlich alle gern animieren, aber nicht aufgezwungen. Also es gibt natürlich welche, die finden es nicht gut. Ja? Das heißt, es ist etwas, was im Endeffekt jeder für sich entscheiden muss. Aber dass es eben ein Kulturgut ist, das lässt sich nicht leugnen. Und alle, die Spaß dran haben,
Soll es dürfen.
Die soll es auch dürfen. Ja. Und ist ja auch im Grundgesetz verankert, dass man wegen seiner Sprache und Herkunft nicht diskriminiert werden darf. Mhm. Also
gerade da, wo man auch ist, ne?
Genau. Und es muss einem, also ich glaube, es hätte auch was mit Reife zu tun, mit Erwachsenwerre, mit Selbstbewusstsein, so zu schwätzen, wie man ist. Und das auch dann knallhart durchzuziehen.
Mhm. Gibt es irgendeine besondere Geschichte, die du erlebt hast? Ich meine, gerade du hast ja wirklich sehr, sehr viel zu tun mit Dialekt, gerade durch dein Buch, durch die ganzen Projekte, aber irgendwie eine ganz besondere Geschichte, die du vom Dialekt erlebt hast.
Also eine lustige Geschichte in einer Firma, in der ich viele Jahre geschafft habe, war ein Kunde, vor dem haben sich immer alle versteckelt. Und da war ein bisschen schwierig. Ich behandle grundsätzlich alle Menschen gleich. Mir war das egal. Ich war doch nicht so lange in der Firma. Bin dann danach zu dem. Hab natürlich auch im breitsten Oberrhein-Alemannisch: Guten Tag, kann ich Ihnen etwas helfen? Und der etwas sonst krantige Kunde hat auf einmal ganz leuchtende und strahlende Augen gekriegt. Sie kommen ja aus meiner Heimat.
Ja.
Und das war, also ab sofort war ich dem seine Ansprechperson. Ich habe eigentlich viele positive Erfahrungen gemacht mit dem Dialekt.
Mhm. Was würdest du sagen, ich meine, gerade bei uns oder in der Oberrhein-Ebene, egal wo, ob man jetzt in der Süde geht oder auch noch ein Stück in der Norden, da spielen Traditionen, Brauchtum ja eigentlich auch noch eine Rolle, gerade wenn wir in die jetzige Zeit, wenn man bei der Phasen natürlich ist. Das tragt natürlich auch dazu bei, zum Erhalt des Dialektes und der Identität, ne? Oder was meinst du dazu?
Auf jeden Fall, ja. Also ich bin auch selber großer Fasens-Fan. Wir haben auch einige Mitglieder, die auch in Faschings- oder Fasensvereine aktiv sind. Büttenreden und Mundart, das ist klar. Da, bei solchen Veranstaltungen, Fasend vor allem, da spielt Mundart immer noch eine große Rolle. Also ich war jetzt gerade bei einer Zunftfeier in Schöllbronn und da hat man auch gemerkt, die Beiträge, die im Dialekt waren, das waren die besten, weil die waren authentisch.
Ja.
Ja, die waren einfach genial. Das war super, toll gemacht. Da bin ich ganz schwer dafür, dass diese Brauchtumsgeschichte, die auch mit Mundart zusammenhänge, weitergegeben wäre. Auch das werde ich mir machen, auch speziell für Kinder. In unserem Verein Brauchtum, die diese Verbundenheit zur Mundart noch haben, wiederzugeben. Da gibt es viele schöne Bräuche, gerade bei uns auch in der Ortenau, gibt es auch im fränkischen Sprachraum, die kennt man fast gar nicht mehr, aber die sind wahnsinnig spannend und für Kinder wieder auflebbar.
Hm. Du hast ja schon gesagt gehabt, dass natürlich einige Mundartkünstler oder Autoren gerade für die Vermittlung, wo du eigentlich auch dazu gehörst, ganz wichtig sind. Wie siehst du gerade so den Stellenwert von solchen Leuten oder von solchen, ja, man kann es schon sagen, Impulsgeber oder Multiplikatoren? Jetzt, ich meine, du bist ja trotzdem in relativ, jetzt sagen wir, unbekannt, aber wenn man jetzt so jemanden nimmt wie der Kosu zum Beispiel, ne? Ich auch wirklich ja einer, den jetzt deutschlandweit gerade über die Instagram-Sache oder die Fernsehsache, die er macht, jeden kennt, wie wichtig oder wie sich den Stellenwert von solchen Leuten oder solchen Multiplikatoren?
Da sehe ich den Stellenwert sehr groß. Kosu bin ich großer Fan davon, aber ich unterscheide auch noch zwischen einer Sache. Kosu hat immer noch ein bisschen Tiefgang in seine Sache, aber ich distanziere mich von Folklore und Klamauk. Also mir brauche in der Mundart Pflege keine Schenkelklopfer. Das ist eher gegenteilige Dialektpflege. Ja, wenn der Dialekt ins Lächerliche gezogen wird, da hört es für mich auf.
Okay.
Das ist ein ganz anderes Ding. Das ist nämlich genau das, was uns gar nichts bringt, wenn das sofort immer nur mit Humor, mit Comedy in Verbindung gebracht wird. Dialekt kann mehr. Und das zeigt auch mein Buch, soll mein Buch auch zeigen. Dialekt kann poetisch sein, es kann gefühlvoll sein. Und gute Mundartkunst kann alles, vor allem ein, sich loslöse vom Heimatgedanke. Es muss nicht immer überall die Badenfahne im Hintergrund wehe, das brauchen wir nicht, wir sind weltoffen. Wir können in unserer Mundart alles machen, was ein normaler Künstler auch machen kann. Mhm. Ja, wir können sämtliche Themen angehen in Mundart und die sind wertvoll, die sind tiefgründig, die sind poetisch.
Mhm. Okay, spannend auf jeden Fall. Was würdest du junge Leute raten, die sage ich jetzt mal, offen für sowas sind, aber oder sich dafür interessieren, aber jetzt noch gar nicht so wirklich die Berührungspunkte hatte. Ich meine, wenn ich jetzt mal hier meinen Thomas nehme hinter der Kamera, der redet Hochdeutsch. Ein bisschen dialektisch vielleicht schon auch mit dabei, aber wenn der jetzt sagen würde, oh, ich würde jetzt auch gern Badisch mehr, was würdest du jetzt so jemanden wie dem Thomas raten, der jetzt da noch nicht ganz so viele, ja.
Also meinst du jetzt, wenn jemand nachträglich noch Dialekt lernen will?
Genau, wenn ich jetzt sage, ich könnte es jetzt nicht, ich würde jetzt Hochdeutsch reden, was könntest du mir denn raten, wo ich denn gerne den badischen oder den alemannischen Dialekt lernen könnte?
Also ich kann gern einen Sprachkurs anbieten. Es ist aber auch so, dass ein Dialekt eine Muttersprache ist. Sie hat zwar grammatikalische Eigenheiten, wie eine richtige Sprache auch, aber sie hat auch einen bestimmten Sing-Sang in der Sprachmelodie. Also selbst wenn du Hochdeutsch schwätzt, merke ich, wo du herkommst. Ja, ich höre das. Dieser Sing-Sang, den unsere Dialekte haben, den kann man nur ganz schwer nachträglich lernen. Die Wörter selber kann man sich aneignen, aber man wird es vielleicht doch merken, dass es kein Gebürtiger ist aus dem Sprachraum. Hm. Ist aber nicht schlimm.
Wie ist denn das bei dir? Ich meine, du hast jetzt da ein Buch geschrieben. Ich meine, der normale Mensch, der jetzt nicht unbedingt ein Buch schreibt, der schreibt Hochdeutsch, der schwätze kann, der schwätzt Hochdeutsch, aber wie schwierig ist es denn? Es ist ja dann trotzdem ein anderer Spruch. Die Muttersprache, wie schwierig ist es denn zu schreiben oder kann man denn auch Dialekte falsch schreiben, auch wenn man es richtig meint?
Nein, man kann nichts falsch machen. Man muss sich, es gibt keine Normen und Regeln.
Ich meine jetzt beim Schreiben?
Beim Schreiben, ja, okay. Genau. Es gibt beim Schreiben keine Normen und Regeln. Aber man muss sich doch für sich irgendwann eine Lautschrift, eine eigene überlegen. Will. Also ich habe es auch gemerkt, ich schreibe ja seit vielen Jahren in Mundart und wenn ich jetzt Texte von früher angucke, da habe ich manche Wörter ganz anders geschrieben.
Ja, klar.
Also irgendwann hat man eine durchgehende Schreibweise von seinen Wörtern und es gibt aber ein paar Sachen, die kann man beachten, damit es auch andere Leute gut lesen können nachher und da gebe ich mir vom Verein auch gern Tipps. Ja, die dürfen sich, also wenn jemand jetzt in Mundart zum ersten Mal was schreiben will, dürfen sie sich gern an uns wenden. Sehe ich auch als eine unserer Aufgaben, Nachwuchskünstler zu fördern und was man da alles beachten könnte, damit es einfach auch für andere dann nicht zu schwierig wird, das zu lesen.
Ja, klar. Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Zum Ende, das war wirklich sehr interessant, aber freut mich natürlich die letzte Frage bei dir ganz besonders. Was ist für dich Heimat?
Ich habe beim Arbeitskreis Heimatpflege gibt es einen Mundartwettbewerb, der heißt die Knitze Griffel.
Ja.
Kennst du vielleicht?
Ja.
Da war mein erster Beitrag, hat geheißen Heimatgefühl. Was ist Heimat? Für mich kann es mehrere Heimate geben. Heimat ist also für mich nicht mehr mit einem Ort verbunden.
Ja.
Meine Heimat ist in mir drin, das ist mein Herz und das ist auch meine Muttersprache, das ist alles, was ich in mir trage. Und irgendwo noch mitnehmen, wo ich mich dann wieder wohlfühle. Also ich habe zwei Heimate, das ist einmal das Renchtal, wo ich herkomme, und aber auch Karlsruhe, wo ich seit 20 Jahren wohne, ist auch für mich zur neuen Heimat geworden.
Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Schön, dass du da warst bei uns und setzt dich weiterhin so für die Heimat und für den Dialekt ein. Ist irgendwie auch schon was geplant, Nachfolger buchmäßig für Kinder oder generell?
Ja, es ist was geplant und das nächste, was geplant ist, ist aber ein Vereinsprojekt. Mhm. Und zwar starten wir demnächst mit einer Kinder-Homepage.
Okay.
Speziell für Kinder, wo man dann spielend den Dialekt entdecken kann.
Ganz spannend, würde ich sagen. Ja, informiert euch auf jeden Fall. Und im Netz, was da alles gibt, ist wirklich sehr interessant. Das war Veronika Kerber aus Karlsruhe bei Wasserschloss. Tschüss.